Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Herzlich willkommen zur Sendung «Zwischenhalt» am Samstagabend, jetzt bis um 7 Uhr. Gott ist nicht gut und nicht gerecht. Das ist die provokative These vom Theologen Andreas Benk. Mehr dazu in etwa 7 Minuten. Zuerst machen wir jetzt aber miteinander ein Kartenspiel. Welcher Berg ist wem heilig? Oder welche Halbwesen treiben die welcher Religion ihres Unwesen? Das sind Fragen, die im Quintett von der Religionen gestellt und beantwortet werden. Ein Quintettspiel für Erwachsene, die über die 5 Weltreligionen mehr möchten erfahren, auf eine spielerische Art. Entwickelt hat das Quartett die reformierte Zürcher Landeskirche. Und genau dort hat Katrin Uelci auch eine Spielrunde besucht.
Zuerst werden die Karten kräftig gemischt. Dann bekommt jede Spielerin und jeder Spieler gleich viele Karten. Claudine Bérard erklärt den 4 Mitspielerinnen und Mitspielern, wie es geht. Claudine Bérard hat mitgeholfen, das Quintett der Religionen zu entwickeln.
Es funktioniert sehr ähnlich wie das Quartett. Das Quartett hat immer 4 Karten, aber weil wir etwas haben, machen zu den 5 grossen Weltreligionen, sind wir dann auf das 5er-Spiel, das Quintett. Und oben rechts ist immer das Symbol von der einzelnen Religion plus die Nummern der Karten. Also das ist jetzt die Karte GH1. Das bezieht sich auf das Christentum. Und es ist die Kirche abgebildet, wo die Antwort ist auf die Frage, wie nennen sie ihr Gotteshaus. Und jetzt kann man dann da gezielt danach fragen, wer die anderen Karten zu dem Quintett hat.
Und los geht's.
Dann möchte ich von dir, Jan, wissen, ob du SY1 hast. Das ist, welches Symbol betrachten Sie als das Ihre, das Christentum?
Habe ich nicht. Möchte ich von dir wissen, Chantal, ob du das UN2 hast?
Ja, habe ich.
Wenn der Jan jetzt auch die Frage noch richtig beantwortet, bekommt er nicht nur eine Karte, sondern noch einen extra Punkt.
Frage, zu ihm schickt man nach jüdischer Tradition den Sündenbock. Und ich sage Assassel.
Er weiss es, bekommt einen Chip als Belohnung und darf gerade weiterfragen.
Claudine, hast du das SP4?
Nein, das kann ich leider nicht. Okay. Chantal, zu dem Fest, wann wird so richtig gefeiert? Hast du die Karte zum islamischen zum jüdischen Fest? Die Auswahl ist Reibach, Yom Kippur, Elal. Das würde ich sagen, ist Yom Kippur.
Ja, kann ich leider nicht.
Es wird quer durcheinander gefragt. Und je länger das Spiel geht, je mehr werden Karten austauscht. Das Spiel ist für Erwachsene ab 16 gedacht, für Spielnachmittage in Kirchengemeinden, für Konfirmanden, aber auch für ein Spiel in der Familie, sagt Claudine Bérard.
Es ist uns wichtig, dass man einen Einblick bekommt, auch in die anderen Religionen, weil wir ja da in der Schweiz doch mit verschiedensten Religionsgemeinschaften eng zusammenleben und dass man die besser kennenlernt, auch vielleicht wo Gemeinsamkeiten, Unterschiede, dass da das Sensorium ein bisschen geschärft wird und dass man auch das mit Spass macht. Also, dass man sieht, die Religion ist nicht immer eine todernste Sache.
Aber du, Chantal, hast du mit meinem Tabuna mal TA1?
Habe ich.
Yeah. Die Auswahl wäre Homosexualität, Tiramisu oder Todsünde. Also was ist bei den Christen Tabu? Sicher nicht das Tiramisu. Ich würde sagen Todsünde.
Ja. Jan, hast du eine Karte zur Themenreihe «Welche Halbwesen treiben ihr Unwesen?» Hast du die Karte UN3? Das wäre zum Islam. Das Geistwesen, das die Muslime keinesfalls zu sich einladen sollen. Ist es Iblis?
Ja,
stimmt.
Der Martin Konrad gibt gerade noch einen Hinweis. Auch er hat mir geholfen, das Spiel zu entwickeln.
Wenn man jetzt genaueres über den Iblis wissen will, dann hat man auf dem Tisch ein Glossar liegen mit knapp 400 kurzen Artikeln zu allen religiösen Begriffen, die im Spiel vorkommen. Und da kann man jetzt hier suchen. Iblis, und dann hat man einen umfangreicheren Artikel, der aber auch kurz ist, leicht verständlich, zu diesem Wort Iblis. Und darunter hat man dann jeweils auch nochmal, welche Konfession innerhalb der Religion das betrifft. Also die Begriffe treffen nicht immer für die ganze Religion zu. Es gibt zum Beispiel hier den Begriff Ikonostase, der das Christentum und da die Orthodoxie betrifft. Aber der Iblis, der ist überall im Islam verbreitet.
Die Spielentwickler wollen mit dem Quintett von der Religionen auch zeigen, dass es eben nicht das Christentum oder den Islam gibt. Trotzdem haben sie sich müssen entscheiden, welche Konfession sie hauptsächlich berücksichtigen wollen. Nochmal Claudine Berard.
Es kommen eigentlich vor allem die Konfessionen vor, wo jetzt da viele Vertreter bei uns leben. Also das wäre jetzt beim Buddhismus die tibetische Variante, beim Islam die türkische.
Mit der Zeit haben alle Spielerinnen und Spieler eins oder mehrere Quintette zusammen. Das Spiel ist fertig. Wie war es gewesen, Develin?
Also zum Teil ist es natürlich eben einfach, wenn statt Tiramisu zur Auswahl dann. Also in der Schweiz weiss man genau, das kann sicher nicht sein. Da hat man noch zwei und dann kommt man zum Teil dann schon auf die Antwort. Zum Teil ist es aber auch wirklich schwierig. Also ich weiss sicher nicht alles.
Das Quintett von der Religionen, das ist ein Beitrag von der Katrin Uelci. Das Kartenspiel ist von der reformierten Zürcher Landeskirche entwickelt worden und kann auch dort bestellt werden. Im Internet gibt es weitere Informationen dazu unter religionenquintett.ch. www.religionenquintett.ch. Der Zwischenhalt am Samstagabend auf DRS1. Gott, das Wort löst ganz verschiedene Gedanken, Bilder und Gefühle aus. Angenehme und weniger angenehme. Kalt lässt das Wort Gott kaum jemand. Aber viele macht es ein bisschen ratlos. Wie soll man sich den Gott zum Beispiel vorstellen? Als Person? Aber was für eine Person? Oder als Energie? Als Kraft? Aber wie genau? Wer so fragt, stoßt an Grenzen. Eine sichere Antwort gibt's nicht. Und es gibt sogar Theologen, die sagen, dass jede Antwort im Grund genommen falsch ist. Eine heikle Angelegenheit. Der Beitrag von Lorenz Marti.
Gott als allmächtiger Schöpfer, als Vater oder Mutter, der gerecht soll sein und gut. Mit solchen Bildern können viele Leute nicht mehr anfangen. So kann man heute nicht mehr von Gott reden, meint auch der Theologe und Religionspädagoge Andreas Benk.
Ich mache die Erfahrung, dass für viele Menschen die christliche Gottesrede einfach unglaubwürdig erscheint. Viele Menschen, insbesondere auch die, die mit Religion vielleicht weniger zu tun haben, halten diese Rede schlicht und einfach für naiv, von Gott als Schöpfer zu reden, als Person, als drei Personen sogar, das ist für viele einfach indiskutabel, lächerlich sogar. Darüber hinaus denke ich, für viele, die Gottesrede im Gottesdienst hören, klingt diese Rede phrasenhaft, wirklichkeitsarm, auch erfahrungsleer. Immer wieder höre ich, dass Menschen, die es überhaupt noch tun, die den Gottesdienst besuchen, sagen, was dort zur Sprache kommt, hat nichts mit ihrem Leben zu tun.
Der Andreas Benk ist Professor für Theologie und Religionspädagogik in Schwäbisch Gmünd. Er versteht, warum heute viele Leute mit den üblichen Vorstellungen von Gott ihre liebe Mühe haben. Ihm geht's auch so.
Ich kann ganz konkret sagen, dass Gottesrede, die vorgibt, Bescheid zu wissen über Gott, Gottesrede, die den Eindruck erweckt, auf jede Frage, die Gott angeht, eine fertige Antwort zu wissen, sei es im Gottesdienst, sei es im Religionsunterricht, dass solche Gottesrede mir unerträglich ist. Und dass ich selbst das Bedürfnis habe, dieser Gottesrede zu widersprechen.
Der Widerspruch ist nicht neu. Wir finden schon in der Bibel und er zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte vom Christentum. Es gibt sogar eine ganze Theologie, die den Widerspruch zum Programm macht. Die sogenannte negative Theologie.
Negative Theologie ist eine sehr alte Tradition der christlichen, aber auch schon der jüdischen Theologie. Und dieser Form von Theologie geht es darum, grundsätzlich an die Grenzen der Rede von Gott zu erinnern. Und zwar an die Grenzen jeder Rede von Gott. Unsere Vorstellungen von Gott, sei es, dass wir sagen, Gott ist allmächtig oder gut oder gerecht, sind menschlichen Verhältnissen entnommen. Und wenn wir diese Attribute gut, gerecht, gnädig, barmherzig auf Gott übertragen, dann sind diese Gott unangemessen. Und darum müssen diese Attribute eigentlich immer wieder zurückgenommen werden, negiert werden, um deutlich zu machen, dass diese Begriffe im Hinblick auf Gott unangemessen sind. In diesem Zusammenhang ist mir eine Wendung von Aurelius Augustinus sehr wichtig, die meines Erachtens den Gedanken negativer Theologie auf den Punkt bringt. Si comprehendis non est Deus. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Wann immer wir meinen, irgendetwas begriffen zu haben, etwa Gott als Vater, als Mutter, als gerechten Richter oder was auch immer, wenn wir meinen, damit Gott begriffen zu haben, können wir sicher sein, Gott ist es nicht, was wir da begreifen. Wenn du begreifst, ist es nicht Gott. Dies ist meines Erachtens ein Grundgedanke der negativen Theologie, der freilich, obwohl er in der Theologiegeschichte immer präsent war, in der Gegenwart allzu oft vergessen wird.
Die negative Theologie ist radikal. Keine Aussage über Gott lässt sie stehen. Was auch immer gesagt und geschrieben wird, muss gerade wieder zurückgenommen und durchgestrichen werden, weil kein Wort und kein Bild Gott kann erfassen.
Unsere Sprache, unsere Begriffe reichen nicht aus und unsere Rede von Gott kommt an Grenzen. Wenn wir sagen, ein Tisch ist nicht böse, dann denke ich, ist uns sofort klar, dass wir damit ausdrücken wollen, ein Tisch kann nicht gut oder böse sein. Das heißt, wir müssen diesen Begriff zurücknehmen, weil die Kategorie von gut und böse im Hinblick auf einen Tisch eigentlich unangemessen ist. Und ganz entsprechend taugen auch unsere Begriffe im Hinblick auf Gott nicht zu einem angemessenen Verständnis Gottes. Jede Rede von Gott bleibt Gott notwendig unangemessen. Und wenn nun die traditionelle Rede von Gott meint, mit ihren Umschreibungen, Gott sei Liebe, sei barmherzig, Gott endgültig auf den Begriff gebracht zu haben, wenn sie meint, damit endgültige Aussagen über Gott getroffen zu haben, dann erzeugt sie einen falschen Schein und dann ist sie falsch. Wenn Gottes Rede aber wieder deutlich macht, dass all ihre Dogmen, all ihre Bekenntnisse, all ihre Glaubenssätze nichts anderes sind als hilflose, unangemessene Versuche, von etwas zu sprechen, das man eben nicht auf den Begriff bringen kann, dann haben diese traditionellen Worte von Gott durchaus ihre Berechtigung. Aber der Vorbehalt, dass sie unangemessen sind, der muss gesagt werden. Und der wird häufig verschwiegen.
Man kann nach der negativen Theologie also weiterhin über Gott reden, aber sehr leislich, sehr bescheiden und im Bewusstsein, dass alle Worte eigentlich unangemessen sind und nicht länger.
Ich denke, Anliegen negativer Theologie ist es, die Unverfügbarkeit Gottes zu wahren. Deutlich zu machen, dass sich Gott jedem Versuch, von Menschen instrumentalisiert zu werden, entzieht. Und insofern greift negative Theologie auch ein zutiefst biblisches Anliegen auf. Denn die biblische Rede von Gott versucht gerade deutlich zu machen, dass wir Gottes nicht habhaft werden können. Und vielleicht am prägnantesten ausgedrückt ist dies im biblischen Bilderverbot. In dem Verbot, ein Kultbild von Gott zu erstellen, weil eben Kultbilder dazu verleiten, über Gott verfügen zu können, mit dem Kultbild umgehen zu können, wie mit einem Gegenstand, und damit zu meinen, so könne man auch mit Gott umgehen. Und ich denke, heutige Theologie sollte sich wieder bewusst machen, heutiger christlicher Glaube, dass solche Kultbilder eben nicht nur tatsächliche Bilder sein können, sondern auch Dogmen und Glaubensbekenntnisse. Auch diese können uns dazu verleiten, zu meinen, in diesen Bekenntnissen hätten wir Besitz ergriffen von Gott.
Ein bestimmtes Gottesbild haben alle Leute, auch die, die sich längstens von Gott verabschiedet haben. Gottesbilder sind tief im Mensch verankert und so leicht wird man sie nicht los. Aber es gibt einen kleinen Trick, der fast ein bisschen blasphemisch tönt. Er stammt vom Vater von negativer Theologie, einem syrischen Mönch mit dem Namen Dionysius Areopagita. Der sagt, man soll sich Gott als Wurm vorstellen. Dann wird sofort klar, wie unmöglich all diese Bilder sind.
Dionysius war durchaus radikal in seinen Vorstellungen von negativer Theologie. Und um deutlich zu machen, dass unsere Rede von Gott unangemessen ist und dass Bilder in die Irre führen, nennt er ein anschauliches Beispiel. Er sagt, Bilder von einem König oder einem Herrscher für Gott verleiten vielleicht dazu, dass wir denken, Gott sei tatsächlich ein König oder Herrscher. Und darum, sagt er, seien die besseren, die angemesseren Bilder eigentlich die anstößigen Bilder, die demjenigen, der sie sieht, sofort begreiflich machen, also das ist Gott nicht. Und darum, sagt er, sei es durchaus sinnvoll, sich Gott etwa als Löwe vorzustellen oder vielleicht noch besser als Wurm. Denn wer einen Wurm sich vorstellt als Gott, der ist sich unmittelbar gewiss, Gott ist kein Wurm. Wohingegen Bilder, die vermeintlich eine größere Ähnlichkeit mit Gott aufweisen, eher in Versuchung führen, das Bild mit Gott zu identifizieren.
Gott ist kein Wurm. Das ist vielleicht eine der gespässigsten Aussagen in der ganzen Theologiegeschichte. Aber sie erinnern daran, dass wir eigentlich gar nichts wissen über Gott. Und wenn uns das bewusst ist, dann können wir auch heute noch über ihn reden. Immer mit einem grossen Fragezeichen am Schluss.
Das war ein Beitrag von Lorenz Marti. Die These vom Theologen Andreas Benk, die gibt es auch morgen nochmal in der Sendung Perspektiven. Morgen um 8:30 auf DRS2. Thank you. DRS1 am Samstagabend, jetzt dann gerade mit dem Glockengeläut, heute von der reformierten Kirche von Gerzensee, Kanton Bern. Und Gerzensee hat ein bisschen den Ruf von Ferienstimmung und bernischer Riviera. Gerzensee am Südfuss vom Weltberg. Und es hat auch allen Grund für die bernische Riviera. Dank seiner erhöhten und geschützten Lage auf dem Moränenrücken zwischen Aaren und Gürbental, wo eine weite Aussicht zulässt, geniesst das kleine Dörfli nämlich nicht nur das Recht von einer unvergleichlichen Panoramasicht, sondern hat vor allem auch ein mildes Klima. Ja, sogar manchmal fast eine subtropische Vegetation. In der Mulde unterhalb vom Dorf träumt der idyllische Gerzensee still vor sich an, umgeben von Bäumen, Schilf und Buschwerk, ein regelrechtes, kostbares Naturjuwel. Auch bernische Patrizierfamilien haben schon in frühen Jahrhunderten die einzigartigen Vorzüge von dem herrlichen Flecken Schweiz entdeckt und vor allem auch bebaut. Also ein Bauerdorf mit verschiedenen stattlichen Landsitzen. Durch das hat es auch eine kulturelle Mischung von ganz besonderem Reiz in einer ebenso reizvollen landschaftlichen Umgebung gegeben. Man hat darum sicher mit Recht festgestellt, in der Synthese von Natur und Kultur liegt das Geheimnis von Gerzensee. Der Schweizer Journalist und Mundartschriftsteller Rudolf von Tafel, der bis 1934 gelebt hat, ist als Bub einmal dort in die Ferien und hat den Gerzensee zu einem von seinen Hauptschauplätzen von einer von seinen Mundarterzählungen gemacht. Und er schreibt zum Beispiel über einen von den Aussichtspunkten oberhalb von der Ortschaft. Gerade raus hat man zu Füssen von den Schneebergen ein Fleckli Thunersee gesehen. Rechter Hand ist vor der ernsten, mächtigen Stockhornkette der Gerzensee heiter und heimelig in der Matte gelegen. Zringset um auf diesen abgewalmeten Hubeln stattliche Bauernhöfe. Die Kirche vom Dorf wird zum ersten Mal 1228 erwähnt. Sie ist dann aber im 15. Jahrhundert neu gebaut worden und im 16. 17. Jahrhundert ist sie nochmal umgestaltet worden. Sie steht auf einer parkähnlichen Hangterrasse. Die schmucke Saalkirche hat eine bemerkenswerte, qualitätsvolle Ausstattung, darunter drei prächtige und das Jahr genau 90-jährige Chorfenster vom Rudolf Münger. In der Glockenlaube unter dem Spitzhelm hängen ein vierteiliges Rütschi-Glüt aus der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert. Und in der grössten Glocke steht das Wort aus dem Kolosserbrief. Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Thank you. Glocke von der reformierten Kirche Gerzensee im Kanton Bern.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.